Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, der Countdown ist runtergelaufen und ich begrüße heute wieder zurück aus München und ja, sitze ganz happy wieder zurück in meiner Wohnung und freue mich auf die Aufnahme. Hallo Ida.
Hallo Kimi, wie schön. Das ist doch, ja, irgendwie, du warst so lange unterwegs. Ich habe das Gefühl, du warst einen ganzen Monat nicht zu Hause, kann das sein?
Stimmt auch. Es war tatsächlich, ich bin am 30. Dezember sind wir nach Italien gefahren und gestern, also am 26. Januar, sind wir wiedergekommen. Also es war jetzt fast wirklich ein Monat und wow. Ich muss echt auch sagen, ich fand das jetzt auch, es ging so schnell vorbei, dass man das irgendwie, ja, keine Ahnung, fühlt sich so ein bisschen unwirklich an, dass es jetzt echt einfach fast der ganze Januar war. Aber es war eine richtig tolle Zeit, aber man merkt auch jetzt wieder, so, keine Ahnung, man sperrt die Tür auf, man geht in die eigene Wohnung rein und ist schon schön, immer wieder heimzukommen. Ich stelle es jedes Mal wieder fest.
Ja, ja, das finde ich schon auch. Vor allem, ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn man so lange am gleichen Ort ist, dann vermisse ich mein Zuhause immer besonders. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nochmal anders, als wenn man nochmal reist oder umzieht und sich irgendwie umstellt, dann bin ich schon auch lieber, aber ich freue mich dann schon auch auf zu Hause. Aber wenn ich die ganze Zeit am gleichen Ort bin, dann irgendwann kommt bei mir immer so, jetzt möchte ich schon meine eigene Küche, jetzt möchte ich schon mein eigenes Bett. Weißt du?
Interessant. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, was jetzt bei mir, weil ich glaube, wenn man lange an demselben Ort ist, dann kann man es ja irgendwie auch schaffen, da so ein bisschen sich so Gewohnheiten zu schaffen oder so, keine Ahnung, mehr oder weniger dann auch eine eigene Kaffeetasse und so zu finden und so Dinge, die halt daheim auch so schön sind. Ich glaube, mir fällt es immer eher auf, dass ich mich auf daheim freue, wenn ich wirklich viel unterwegs bin und es gar nicht so richtig schaffe, so richtig wo anzukommen quasi aufgrund der Zeit oder weil man so viel rumhoppt zwischen Orten.
Aber, also eigentlich ein bisschen andersrum, weil bei so einer langen Zeit kannst du ja dann eher ankommen.
Ja, genau.
Stimmt. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, ich weiß nicht, von Rennradfahrern kennt man das ja oder ja auch von anderen Profis, dass sie im Winter wo anderes wohnen als im Sommer. Kannst du dir das vorstellen oder könntest du dir das vorstellen, die ganzen Wintermonate irgendwie, weiß ich nicht, in Girona oder so zu verbringen?
Witzig, ich habe da letztens so ein bisschen drüber nachgedacht. Also was heißt witzig? Ich meine, bietet sich natürlich an, wenn man einen der Wintermonate nicht daheim verbringt. Ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich würde nicht so halt so halbes Jahr machen. Ich glaube, das wäre mir zu lang. Aber so immer mal wieder wirklich so einen Monat einbauen oder zwei und woanders hinfahren, könnte ich mir schon für eine Zeit vorstellen. Aber ich muss sagen, ich finde es schon auch echt schön, dann im Winter jetzt hier daheim zu sein. Also ich glaube, keine Ahnung, je nachdem, wie das auch mit dem Sport dann weitergeht und läuft und so. Aber es hat sich jetzt schon, also rein trainingstechnisch, war das schon jetzt echt cool, das machen zu können, weil ich einfach sehr schön viele Höhenmeter sammeln konnte, die ich halt hier in München nie hätte sammeln können. Und einfach dann macht es schon Sinn, das sich vielleicht zu überlegen, wenn man die Möglichkeit hat, so wie jetzt ich gerade im Moment flexibel bin und so, da dann zu sagen, man geht für eine Zeit lang woanders hin oder so, finde ich das schon schön, aber ich glaube, ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Wie geht es dir?
Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Ich würde, glaube ich, dann an beiden Orten nicht so hundertprozentig ankommen oder zumindest immer den anderen Ort ein bisschen vermissen. Ich brauche schon so ein Zuhause. Aber ja, für eine absehbare Zeit, für so ein paar Winter oder ein paar Sommer ginge das bestimmt nur so richtig wohlfühlen würde ich mich nicht. Ich würde es, wenn, dann echt machen fürs Training oder weil es irgendeinen anderen Vorteil hat, aber nicht, weil ich es wirklich wollen würde.
Ich habe da so ein bisschen, da fällt mir gleich die Ruth Croft zum Beispiel ein, die halt immer so quasi dem europäischen Winter entflieht und nach Neuseeland geht, wo sie ja auch herkommt. Und dann, ich weiß nicht, wann wieder nach Annecy zurückgeht, wo sie ja im Sommer quasi wohnt. Und ich muss sagen, das könnte ich, glaube ich, auch nicht so richtig. Also ich weiß nicht, irgendwie, wie du sagst, es fiele mir schwer, sowohl dort als auch da so richtig anzukommen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, ich bin ständig unterwegs oder ständig halb da. Aber ich glaube, das ist auch voll die Typfrage. Aber ich habe schon lieber auch so ein Nest. Das habe ich auch letztens zum Toni gesagt, es ist halt schön, also dieses ganze Reisen und unterwegs sein ist krass schön und mega viel wert und so, aber es ist halt nur so lange so viel wert, wenn man einen Ort hat, wo man, oder ein Zuhause hat, wo man zurückkommen kann, finde ich zumindest, deswegen,
ja. Ja. Nee, das verstehe ich gut. Also ich glaube, ja, die aus Südafrika, die Trailrunner, machen das ja auch oft.
Hm.
Ich weiß nicht, es wäre vielleicht was anderes, wenn ich auf einem anderen Kontinent bin im Sommer für die Rennen und dann im Winter, wenn der Sommer zu Hause ist, zu meiner Familie zurück könnte, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber ja, die Entfernung haben wir ja zum Glück gar nicht. Wir wohnen ja zum Glück in Europa und können hier im Sommer die Rennen laufen. Und ja, das hat schon einen großen Vorteil.
Ich finde es auch, dass, weil du es zum Glück sagst, ich muss sagen, ich bin da echt auch froh, dass ich halt nicht diese Überlegung halt auch anstellen muss, so dieses, also halt dieser Rennsommer in Europa und so, auch mit UTMB und so weiter, da sind ja dann schon viele auch wichtige und große Rennen einfach in Europa, und wenn man jetzt in Südafrika zum Beispiel wohnt oder auch woanders, stellt sich dann halt schon immer wieder die Frage, oder auch Neuseeland oder so, okay, wie mache ich das jetzt auch potenziell mit meinem Partner oder so, wie viel Zeit verbringe ich dann in Europa oder wie viel fliege ich hin und her und wie fühle ich mich dabei, so viel unterwegs zu sein, so viel von daheim weg zu sein und so. Also ich, ja, kenne das schon von einigen Freundinnen oder Teamkollegen von mir, die wirklich jedes Jahr aufs Neue diese Überlegungen haben und da irgendwie eine gute Balance finden müssen zwischen allem. Und da denke ich mir dann jedes Mal, okay, boah, bin ich ganz froh, dass ich das nicht muss, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Ja, das stimmt, finde ich mir auch. Ja, das ist, glaube ich, so einen ganzen Sommer oder monatelang ganz auf sich allein gestellt zu sein oder halt zumindest ohne Partner, ohne Familie unterwegs zu sein, das finde ich auch, ist eine schreckliche Vorstellung für mich persönlich.
Ja, ich finde es auch. Naja, wie geht's dir denn, Ida? Wie ist der Verlauf des Januars, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben?
Ich dachte, du sagst jetzt, wie ist der Stresspegel?
Oder auch der.
Ja, die letzte Januarwoche ist da. Ich überlebe. Und wenn die Folge rauskommt, ist alles durch. Deswegen, da werde ich wahrscheinlich platt sein und glücklich. Jetzt gerade bin ich wirklich übertrieben gestresst. So, dass vorhin saß ich am Schreibtisch und auf einmal habe ich so auf meinem Handy die Benachrichtigung bekommen, dass mein Whoop einen Spin erkannt hat. Also eine Radtrainingseinheit. Einfach nur vom da sitzen und gestresst sein mit meiner Abgabe, ich glaube. Also, ja.
Also aber es arbeitet.
Es ist jetzt absehbar, es sind nur noch 2 Tage. Mein Modell habe ich gerade vor der Aufnahme fertig gebaut. Das beruhigt mich auch schon mal. Jetzt fehlen nur noch die ganzen Darstellungen und Drucke und dann es wird. Wie geht's dir?
Noch kurze Frage dazu, weil du sagst, am Donnerstag, sprich am Release-Day von unserer Folge, bist du dann fertig. Kann man sich dann irgendwie was vorstellen in dem Sinne von, wird dann zumindest so ein bisschen, weiß ich nicht, gehst du abends essen oder feierst du so ein bisschen? Gibt es vielleicht sogar, weiß ich nicht, einen alkoholfreien Sekt oder so? Also irgendwas so ein bisschen, um auch mal auf dich selbst anzustoßen, weil das hast du ja schon, weiß ich nicht, finde ich manchmal ganz schön nach so einer Zeit.
Ich glaube, ich werde Donnerstagabend genießen, dass ich mal trainieren kann ohne Zeitdruck und dann werde ich schön früh schlafen gehen und den Schlaf aufholen. Das ist mein eigentliches Ziel. Okay. Und dazu ist eigentlich am Donnerstagabend noch eine Ausstellung von einem anderen Fach. Also so richtig. Ah. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich krank mache oder nicht. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde einfach Schlaf aufholen und dann froh sein, dass das alles durch ist. Und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich werde dann ab Februar ja erstmal genießen, dass die Uni vorbei ist. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt alle Sponsorentermine, Verpflichtungen, Shootings, alles, was so zu machen ist, in die ersten 2 Februarwochen verschoben, bevor ich nach Gran Canaria reise, und habe halt im Januar überhaupt nichts gemacht und das staut sich sehr. Und das ist so im Hintergrund auch schon ein bisschen stressig. Ich habe das Gefühl, ich komme dem allen gerade nicht so nach, und auch dieses ganze Thema, ja, was so dazu gehört, Pflichtpostings, Star-Content, hier eigentlich erscheinen, da ist eigentlich ein Interview zu machen, so Sachen, zu denen ich gerade immer Nein gesagt habe, da fühle ich mich jetzt schon ein bisschen schlecht und so, als wenn ich da ein bisschen was nachholen muss in den ersten beiden Februarwochen.
Ja, ich verstehe das, aber vielleicht zumindest jetzt am kommenden Wochenende, also sprich das Wochenende danach deinen Abgaben, vielleicht ist da zumindest ein langer Lauf am Berg oder weiß ich nicht, irgendeine Belohnung da, auch quasi Zeit also frei von, ich komm, muss heim, weil ich habe noch eine Abgabe oder so, das wäre ja schon mal ein erster Schritt hin zu einem schönen Gefühl. Ja, vielleicht klappt ja zumindest das. Das wäre ja schon was.
Ja, doch, das wünsche ich mir auch. Und mein jüngerer Bruder kommt mich besuchen mit einem Freund, weil die Zeugnisferien haben. Die wollen hier Skifahren gehen. Also Ablenkung habe ich auf jeden Fall auch. Und ja, ich glaube, also eigentlich freue ich mich am meisten darauf, beim Laufen nicht mehr die ganze Zeit daran zu denken, dass ich das noch machen muss für die Abgabe und dies und mich jetzt beeilen muss und hier nicht noch einen Kilometer laufen kann und da nicht hoch kann, sondern schauen muss, dass ich die Kilometer möglichst schnell abspule. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Und ich muss auch zugeben, ich habe echt diese Woche 1,5 Trainingseinheiten geskippt wegen der Uni. Das ist schon auch nicht so cool. Aber darf auch mal sein, ist jetzt eine Hochphase gewesen. Es ist ja, solange es nicht länger andauert als für diese paar Wochen, ist es okay.
Ich glaube auch, es ist auch mal wahrscheinlich, weil ja sonst schon häufig, würde ich sagen, oder der Großteil der Zeit ist ja das Laufen das, was immer Vorrang hat. Deswegen ist es vielleicht auch mal okay, als Ausnahme zu sagen, gut, jetzt in dieser krass stressigen Zeit und weil ich es einfach nicht anders geschafft habe, streiche ich mal 1,5 oder 2 Einheiten. Aber ich weiß, im Februar, keine Ahnung, kann ich dann das alles wieder aufholen, dann auch einen Teil davon in der Sonne oder einen Großteil davon. Ja, deswegen. Also ich kann es total verstehen, ich brauche hier gar nicht so daherzureden. Mich hat das auch mega genervt. Aber ich glaube, ja, solange alle Abgaben durch sind und alles passt und so und du dann ab Donnerstag frei bist, ist doch alles genauso gelaufen, wie es sein soll, hoffentlich.
Ja. Genau. Jetzt zu dir, wie geht's dir?
Mir geht's ehrlich gesagt sehr gut. Ich hatte jetzt einen wunderschönen Januar. Also noch ist er ja nicht vorbei, aber hatte jetzt eine echt schöne Zeit in Italien, bin jetzt wieder zurück in München, habe jetzt auch hier so ein paar Termine, die anstehen, die ich quasi auch auf Anfang Februar geschoben habe, auf die ich mich aber auch sehr freue. Mai, man merkt halt, dass jetzt allmählich alle irgendwie aus ihrem Weihnachts-Winterschlaf wieder zurück sind und einfach wieder sich alles so ein bisschen füllt und Termine reinkommen und so weiter. Aber ich bin ehrlich gesagt gerade sehr zufrieden. Es kommen schöne Sachen rein. Ich freue mich auf das Jahr. Ich freue mich drauf, jetzt eine Weile in München zu sein. Das Einzige, was mich wirklich, und das ist mir fast schon unangenehm, dass ich das jetzt mal sage, dass das so mir immer wieder doch so ein bisschen im Hinterkopf rumgeistert. Ich meine, ich habe ja letztens dich auch schon mal drauf angesprochen, ist diese Thematik, dass mir gerade irgendwie, dass ich Instagram gerade nicht so ganz verstehe und irgendwie nervt mich das. Und ich merke, dass mich das an manchen Momenten echt so ein bisschen hat. Also mir raubt es gerade so ein bisschen, dass halt, dass man da so viele Follower, also ich zumindest gerade echt einige Follower verliere, das raubt mir gerade so ein bisschen die Laune. Ich weiß nicht, irgendwie.
Oh nein, nicht hier eine Folge. Ich wollte gerade sagen, eine zufriedene Kimi ist meine Lieblings-Kimi. Ich verstehe, was du meinst. Also, ja, ich glaube, wir könnten eine Gruppenarbeit aus meiner Abgabe machen und dann hast du Ablenkung von Instagram, dann kannst du dir darum gar keinen Kopf mehr machen. Was hältst du davon?
Ja, es klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich nur am Handy sitzen und die Followerzahl sinken sehen. So ist es natürlich auch nicht, aber man merkt irgendwie, dass es, oder ich merke, das frustriert mich hier und da und dann nervt es mich, dass mich dieses Thema überhaupt frustriert.
Thema Instagram-Algorithmus.
Aber abgesehen davon ist wirklich gerade nichts, wo ich auch nur im Entferntesten drüber meckern wollen würde. Ich bin trotz allem, oder was heißt trotz allem, ich bin einfach gerade sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Ja.
Das ist gut, das wollte ich eigentlich hören. Nein, ja. Das andere passt auch. Aber ja, so ein kleiner Social-Media-Exkurs ist natürlich. Ja. Hast du ein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Ich habe heute mal so ein Special. Mal wieder. Ich habe mir was überlegt, weil mir das doch aufgefallen ist jetzt am Wochenende, dass das ja auch Teil des Trainings eigentlich ist und sein darf. Und zwar habe ich heute so ein bisschen dieses Gefühl nach einem Lauf mitgebracht. Und zwar nicht unbedingt nur dieses gute Gefühl, wenn man was geschafft hat, weil ich hatte am Freitag einen Longrun und der war wirklich long. Also der war länger als gedacht, weil die Strecke technischer als gedacht war und war aber wunderschön, wirklich eine verdammt geniale Strecke, aber halt doch echt zäh. Also ich war irgendwann vor allem mental wirklich fix und fertig, weil es einfach bis auf die letzten 5 Kilometer, die flach waren, keinen Part gab, wo man sich nicht konzentrieren musste. Und das macht echt mürbe, nach einer gewissen Zeit. Und dann kam ich völlig müde, aber richtig happy wieder daheim an. Das Gefühl meine ich aber nicht, sondern ich meine eher das Gefühl am Tag danach, weil ich war dann echt, boah, ich war ganz schön fertig dann am Samstag. Also ich war irgendwie einfach müde, vor allem in der Früh. Alles war so ein bisschen so Thema, dass man irgendwann, wenn man eine gewisse Belastung gewohnt ist, dass man dann keinen Muskelkater mehr hat und so. Das kann ich in dem Fall nicht unterschreiben. Ich glaube auch eh, dass das Quatsch ist. Aber da, ja, ich war einfach wirklich müde und ich war sogar ganz in der Früh so kreislauftechnisch eine Weile gar nicht auf der Höhe. Oh, und das fand ich sehr interessant, mich da dann mal so ein bisschen zu beobachten, dass ich doch, ja, diesen Lauf, dass dann mein Körper echt mitgearbeitet hat. Und da habe ich dem Ganzen dann auch Raum gegeben, beziehungsweise hat da der Guy, mein Coach, vorausgedacht und hat mir da quasi nur Krafttraining reingeschrieben, keinen Lauf. Und ich glaube, das war genau richtig, weil Laufen wäre an dem Tag schon gegangen, sage ich mal, aber es wäre jetzt nicht unbedingt vielleicht produktiv gewesen. Und das fand ich dann ein schönes Training der Woche, so dieses matte, müde sein und der Erholung dann Platz geben, so ein bisschen, wenn das zählt.
Ja, das ist, als wäre ich irgendwie deine Chefin. Das zählt auf jeden Fall gewesen. Ja. Nein. Ja, ich kenne das schon, dass man, wenn ich vormittags sonntags einen Longrun hatte oder halt der lang gedauert hat, dass ich dann am Abend total fertig bin. Am Tag danach weiß ich jetzt nicht sofort, aber ich muss auch sagen, dass bei mir gar nicht mal unbedingt so eine große Rolle spielt, wie lange ich unterwegs bin, sondern wie gut ich mich verpflegt habe und die Zykluswoche. Das sind bei mir so die beiden Hauptpunkte, wie lange die Erholung nach so einem Longrun dauert. Also diese zwei Sachen, klar, die Verpflegung kann man irgendwie ein bisschen beeinflussen. Kann aber auch mal sein, dass man einen schlechten Magen hatte oder so und dass das deswegen dann nicht so gut geklappt hat. Aber das sind so die beiden Hauptpunkte, weshalb ich dann manchmal abends komplett fertig bin und merke, boah, der Lauf war heute echt lang, obwohl er eigentlich nicht länger war als letzte Woche.
Ja, es gibt ja eh so Zähtrainings gibt es ja eh, aber ich finde gerade so diese langen Tage, wo man wirklich lang unterwegs ist und wie gesagt, das Körperliche ist ja das eine, aber in dem Fall war es, glaube ich, vor allem das Mentale, was mich irgendwann echt bekommen hat, weil, und ich muss auch sagen, also vor allem, wenn man halt die Strecke einfach nicht kennt, also so gar nicht kennt und auch die Umgebung in dem Fall schlecht kennt und einfach eine Route läuft, die man sich halt gebaut hat und wo man so ein bisschen durch die Map gesehen hat, wie halt das Gelände im besten Fall aussieht und so. Also man hat schon so eine grobe Vorstellung, aber natürlich weiß man nie genau, wie die Trails aussehen, bis man dort ist. Und teilweise war es wirklich einfach, es war nie irgendwie sketchy oder so, das auf keinen Fall, aber es war wirklich hier und da schon so, dass ich, keine Ahnung, dann mal kurz in einem Klettersteig drin stand und mir schon dachte, boah, ich will nicht mehr. Also es war halt wirklich komplett so Fokus, Fokus, Fokus. Und deswegen habe ich mich dann auch echt auf dieses letzte flache Stück gefreut, wo das kannte ich dann auch wiederum schon und wusste, jetzt kann ich einfach nur hier noch die letzten Kilometer quasi rollen lassen und kann das Hirn ausschalten, kann loslassen quasi, weil ich richtig gemerkt habe, mein Kopf und damit auch mein Körper waren richtig angespannt durch dieses ständige Fokussieren. Dadurch geht natürlich die Zeit schnell rum, aber ich war dementsprechend echt im Kopf einfach mürbe. Das habe ich schon gemerkt.
Ich finde so Läufe, wenn man halt wo laufen geht, wo man die Umgebung nicht kennt und sich die vorher in der App plant, die Routen zusammenstellt, das kann, also man ein ganz großes Potenzial dafür, dass es entweder Hop oder Flop wird. Also entweder man hat echt eine Bombenrunde oder sieht was richtig Tolles oder ja, hat einfach klasse Trails und viel Spaß oder es ist so richtig zäh, man verläuft sich ständig oder es sind gar keine richtigen Trails mehr oder die eingezeichneten Wege oder die mal belaufenen Wege, das muss 10 Jahre her sein, weil man halt überhaupt nicht mehr da laufen kann. Also ich finde, das hat immer so ein ganz großes Potenzial dazu, dass es entweder ein ganz beschissener Lauf werden kann oder ein ganz toller Lauf.
Ja, total. Ich hatte da wirklich jetzt mal landschaftlich betrachtet einen, also viel schöner ging es nicht. Es war wirklich wunderschön. Trotzdem hat mich am Ende alles, weil ich dann irgendwie so platt war, genervt. So jeder kleine Anstieg, egal wie schön die Aussicht, war halt dann so, boah, ich will nicht mehr, ich will heim. Ja, das habe ich schon an mir festgestellt. Aber wie gesagt, es ging eigentlich vor allem dann um dieses wirklich einfach echt kaputte Gefühl Samstagmorgens. Naja, hast du denn ein Training der Woche?
Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan die Woche, weil eigentlich war es total unspektakulär. Ich habe echt jeden Tag einfach nur Kilometer abgespult. Ich hatte auch nur eine Intervalleinheit letzte Woche, was eigentlich auch ungewöhnlich ist. Sonst habe ich meistens eine im Flachen, eine am Berg. Und habe deswegen eigentlich einfach nur wieder einen Dauerlauf gewählt. Und zwar bin ich am Sonntag einen 32er gelaufen. Der war auch eigentlich recht flott, aber gar nicht mal deshalb, sondern ich war vorher so richtig im Kopf so mit der Uni beschäftigt und so unzufrieden mit dem Stand, dass ich eigentlich gedacht habe, oh Mann, wenn ich jetzt nicht laufen müsste, würde ich auf keinen Fall laufen gehen. Und es ist, das dauert jetzt erstmal 32 Kilometer und hatte so richtig ungutes Gefühl. Und dann habe ich irgendwie beim Laufen mir den Kopf so freigelaufen, dass ich währenddessen schon einen ganz anderen Blickwinkel drauf hatte. Und als ich dann wiederkam, so total energiegeladen, mich wieder an den Schreibtisch gesetzt habe und gedacht habe, ja, heute Abend schaffe ich was. Und dabei war halt eigentlich die Situation unverändert wie vor dem Laufen. Das war einfach nur, dass ich mir den Kopf freigelaufen habe.
Das sagst du manchmal. Ich finde das wirklich interessant, weil 32 Kilometer wären jetzt für mich auf jeden Fall ein Long Run. Du hast es aber Dauerlauf gesagt. Wo machst du da den Unterschied? Ich finde das wirklich sehr interessant, das mal
ja,
zu hören.
Ja, es kommt ja auf die Phase im Training drauf an. Also jetzt die letzte Woche hatte ich einen 30er und einen 32er, also da war es auf jeden Fall auch der längste Lauf. Deswegen, es kommt schon auf die Trainingsphase drauf an. Ich mache das irgendwie immer, der war jetzt im Flachen, bis auf den Anstieg am Ende zu mir hoch. Und dann ist es für mich kein Long Run. Wenn ich 32 Kilometer am Berg laufe mit irgendwie 2000 Höhenmetern, dann ist es für mich schon einer, weil ich halt viel, viel mehr Stunden unterwegs bin. Da bin ich echt komisch. Also das macht keinen Sinn, aber so definiere ich das für mich selbst.
Ich verstehe es aber. Also ich dachte mir schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen daher kommt, so dieses flach und nicht flach. Ich meine, in meinem Fall sind Longruns schon flach, weil ich halt nur flach laufen kann, wenn ich daheim bin. Und ich laufe auch eine andere Distanz im Rennen, muss man auch sagen. Also bei mir sind 30 Kilometer schon auf jeden Fall Longruns, wenn meine Renndistanz 50 bis 70 ist. Aber ich finde es trotzdem interessant. Anscheinend macht da dann doch jeder auch einfach eine andere Definition von Long.
Ja. Aber hier war es jetzt echt dem geschuldet, dass es eigentlich im Flachen war. Ich muss auch zugeben, ich bin eigentlich fast die ganze Woche, bis auf zweimal war ich flach unterwegs. Einfach halt, um die Kilometer schneller hinter mich zu bringen. Was natürlich nicht gut ist, aber ja, die Höhenmeter kann ich ja ab dem Wochenende wieder sammeln.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist einfach, also jetzt auch vor allem jetzt im Januar oder auch wenn ich in Chamonix zum Beispiel im Sommer immer trainiere und so, da sind einfach diese flachen Läufe dann oft einfach diese Shakeout-Runs oder eben halt, keine Ahnung, wenn es mal schnell gehen muss, sage ich mal, oder wenn man nicht so viel Zeit hat, dann parkt man halt diesen Lauf um aufs Flache, weil ja, je mehr Höhenmeter drin sind, desto länger dauert es halt. Deswegen verstehe das schon. Ja.
Ich muss dir aber noch was Schlimmes erzählen. In dem Bezug fällt mir das gerade auf. Unten, also ich habe das ja sonst immer so gemacht, dass ich, wenn ich flach gelaufen bin, dass ich dann unten meine Lieblingscroissants mitgenommen habe. Du erinnerst dich im Sommer?
Ich erinnere mich.
Es gibt die nicht mehr.
Oh nein.
Ja, ist das nicht also, schlimm?
Den Bäcker oder wo du das immer geholt
hast? Doch, nur die Croissants nicht mehr.
Okay. Aber gäbe es ein alternatives Produkt?
Für mich nicht.
Okay.
Nee, ich muss das jetzt ganz profitieren. Okay. Da müssen jetzt die Zahlen, die müssen jetzt so tief in den Keller gehen, dass die sich sagen, wir brauchen wieder Croissants. Wenn wir keine Croissants im Sortiment haben, machen wir keinen Umsatz. So.
Bist du denn ein Natur-Croissant-Esser oder gefüllt? Finde ich auch eine sehr interessante Frage.
Schon lieber gefüllt, aber das ist schon echt gut, das kann man auch ohne Füllung essen. Und ich bin jetzt auch nicht Croissant verrückt, muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber bei denen sind die Croissants so gut gewesen. Und es ist echt schlimm. Darauf habe ich mich so oft gefreut, wenn ich irgendwie lange Läufe hatte oder schnelle, flache Läufe. Dann habe ich so oft gedacht, am Ende, ich kann mir danach dann ein Croissant mitnehmen oder mir das vorher eingeredet. Und das kann ich jetzt nicht mehr.
Oh, das tut mir leid, Ida. Jetzt auch noch dieses kleine, wie sagt man
noch
denn,
Afterrun-Hupferl
auch noch genommen. Ja. Aber ja, vielleicht nehmen sie ja doch wieder ins Sortiment auf oder es gibt auch ein alternatives Produkt, was sich irgendwann anlacht. Ja.
Mal sehen.
Die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja. Hast du einen Song für unsere Playlist?
Der Laufsong der Woche.
Selbstverständlich und er ist passend zu meinem Januar in Italien von Eros Ramazzotti. zusammen mit Tina Turner. Ein fantastischer Song. Cosa della Vita. Super schön. Super, wie sag ich denn? Sonnig.
Mhm.
Happy.
Würde ich auch sagen.
Positiv.
Ja. Gute Laune.
Ja.
Ja, den mache ich mir gleich nach der Aufnahme an, zum bisschen Schnitte machen. Das ist doch eine gute Idee. Dann kriege ich richtig gute Laune, muss an dich denken.
Sehr schön, das finde ich sehr gut. Und du? Dein Laufsong?
Ich habe diesmal einen von meiner Trainingsplaylist. Das hatte ich, glaube ich, bisher erst einmal. Und zwar We Start Fires von den Little Giants.
Okay.
Ich weiß nicht, den kennst du bestimmt, wenn du ihn hörst.
Little Giants sagt mir auf jeden Fall was. Der Song jetzt nicht, aber...
Ja, du musst nachher mal reinhören. Ich glaube, du kennst den Song.
Okay.
Ja, eigentlich, es gibt keine besondere Story zu dem Song. Er ist einfach nur von meiner Trainingsplaylist. Und ich habe ihn diese Woche eigentlich schon bei jeder Einheit gehört. Ich finde das so komisch, dass man manchmal so Songs hat, die man dann eine Woche lang bei jeder Einheit hört oder einen Monat lang und dann wieder ewig nicht mehr oder mal nicht hören kann. Ja.
Ich finde also ich habe so ein Lied im Moment, das hatte ich auch als Laufsong der Woche, damals noch in Südafrika. Dieses Lied ist auch seit Wochen, also seit Südafrika, mein Song Nummer eins. Also den höre ich gerade am allermeisten mit Abstand. Immer wieder, seit Wochen quasi. Und dieser Song regt in mir so viel, also auch so viele Erinnerungen an Südafrika und keine Ahnung. Aber generell, wenn der angeht, der holt so dermaßen viele Emotionen hoch, also nur positive auch und es wird irgendwie nicht langweilig. Das finde ich auch super interessant. Also normalerweise hat man ja immer so Phasen, wo man dann einen Song hört oder viel denselben Song hört. Und irgendwann reicht's dann. Aber dieser Song ist irgendwie so, ja, er wird nicht alt, er wird nicht langweilig, er funktioniert, egal ob beim Training oder nicht. Finde ich irgendwie auch sehr interessant. Also Musik, muss ich echt sagen, ist einfach was krass Tolles. Also ja, ich bin immer wieder sehr bemerkenswert, wie viel Musik mit mir machen kann.
Ja, vor allem wie viel Musik auch motivieren und die Stimmung verändern kann, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, wenn ich laufen gehe und Musik anmache, dann ist das Laufgefühl einfach ein ganz anderes, als wenn ich ohne Musik laufen gehe.
Ich hatte ja, oh Gott, das war sogar nach unserer letzten Aufnahme, haben wir doch gesagt, wir hatten ja beide Bergintervalle. Nach unserer letzten Aufnahme. Und wir haben beide dann gesagt, ja, wir packen jetzt beide den Laufsong, den wir gerade genannt haben, gleich auf die Playlist und bla. Habe ich alles gemacht, hatte meine Kopfhörer geladen und keine Ahnung, war vorbereitet. Nach 5 Minuten Laufen, also noch im Einlaufen, es ist noch nichts passiert von dieser Einheit, gehen meine Kopfhörer aus und ich habe das Teilchen vom Aufladen nicht gescheit dran gemacht. Das heißt, die haben nicht geladen. Also war das eine Enttäuschung. Ich kann es dir nicht sagen. Dann musste ich diese ganze Einheit ohne Musik machen. Ich muss wirklich sagen, das war ziemlich ätzend. Also das hat mich so dermaßen geärgert, weil ich ja noch extra diese Kopfhörer aufgeladen hatte, dachte ich, und extra eine Playlist runtergeladen habe und so und mich da richtig drauf gefreut habe. Und nach 5 Minuten war Feierabend. Das war richtig, richtig frustrierend, muss ich echt sagen. Ja.
Oh, das glaube ich. Vor allem, wenn man sich vorher entscheidet, ich nehme keine Musik mit, dann ist es noch eine Sache. Aber wenn man sich darauf freut, dass ich mich jetzt gleich mit Musik motiviere oder dass dann die Einheit schneller vorbeigeht oder weniger hart mir einfach vorkommt, dann ist es wirklich doppelt schlimm, wenn die Kopfhörer ausgehen.
Voll. Also das war wirklich ein absoluter Bummer. Ja. Naja. Aber ich habe es überstanden. Aber ich laufe ja wirklich nie ohne Musik im Training. Deswegen war das schon... eine absolut unschöne Ausnahme. Naja, aber für diesen 2 Bangern jetzt in der Playlist kann ja nichts mehr schiefgehen.
Ja, wir haben da auch am Wochenende oder Donnerstag oder so mal reingehört und da habe ich auch deinen Song aus Südafrika nochmal gehört und es war noch irgendein Song, den du auf die Playlist gemacht hast. Den habe ich da das allererste Mal erst angehört, aber ja, wir haben eine bunte Mischung.
Auf jeden Fall.
Ja, aber manchmal geht es mir auch so, wenn ich dann einen Song anhöre, den ich da drauf gemacht habe, dass ich mir denke, oh Gott, also,
was hat mich da geritten?
Na so.
Ja, aber ich finde, das macht es irgendwie auch wieder witzig. Also auch sowas wie Girlfriend von Avril Lavigne ist halt so, wenn das jetzt gerade angeht, denke ich mir, dass mein Gottes Willen, bitte weiter. Aber im Sommer, muss ich sagen, war das gerade ein absoluter, habe ich es rauf und runter gehört.
Mhm.
Aber das ist ja auch das Schöne an Musik, dass es immer Phasen gibt.
Ja. Na gut, kommen wir zur Community-Frage, oder?
Mhm. I'm ready.
Die Community-Frage.
Wir haben heute eine Frage von Bastian oder vielmehr eine ganze Reihe von Fragen.
Ja.
Bastian schreibt, könnt ihr mal erklären, wie ihr bei einem Rennen eure Pace plant? Rechnet ihr mit irgendeiner Formel die Höhenmeter auf Kilometer um oder lauft ihr rein nach Gefühl oder einfach so lange laufen, wie es geht und dann irgendwann gehen?
Also, ich finde es eine sehr schöne Frage. Vor allem auch, weil sie gerade ganz gut zu meinen Überlegungen passt, die ich diesbezüglich angestellt habe, mit dem Guy zusammen auch. Weil, also generell muss ich sagen, bin ich da sehr unprofessionell unterwegs, würde ich fast sagen, weil ich eigentlich bei fast keinem Rennen meine Pace wirklich geplant habe. Also das, ich bin da immer so ein bisschen gefahren, so nach Bauchgefühl, weil Renntage sind ja auch absolut, also es ist ja auch alles tagesabhängig, ja. Ich meine, man kann sich im Vorhinein viel ausmalen, aber am Ende des Tages steht man in der Startlinie und es geht los und vielleicht fühlt man sich einfach nicht so gut oder wie auch immer oder man fühlt sich besser und dann finde ich es irgendwie, kann es auch limitierend sein, zu sagen, man hält sich an eine Vorgabe. Das einzige Mal, wo ich wirklich mal Splits rausgeschrieben habe, es war das erste und einzige Mal bisher, war letztes Jahr OCC. Da habe ich mir Splits rausgeschrieben, die ich wirklich, an die ich mich halten wollte und wo ich wirklich gemerkt habe, das funktioniert voll gut, zumindest so eine Richtung zu haben und eine Idee zu haben, wie schnell man unterwegs ist. Es war auch so ein richtiger Aha-Moment, der sehr spät kam in meiner Karriere, muss ich sagen. Aber bisher bin ich da wirklich immer nach Bauchgefühl gelaufen und man merkt ja aber auch, dass das nicht so ganz funktioniert, weil ich bin auf jeden Fall letztes Jahr jedes Rennen, außer den Eiger vielleicht, zu schnell angegangen. Viel zu schnell sogar. Also OCC, Le Templier, Zut, Transvulkania-Marathon, alles zu schnell losgelaufen und irgendwann die Klatsche bekommen. Klar, bei vielen Läufen war da schon auch so noch der Magen mit dabei und keine Ahnung. Aber man muss wirklich sagen, ich bin bei allen Rennen zu schnell losgelaufen, aufgrund von mehreren Gründen. Und dementsprechend funktioniert ja dann offensichtlich diese Herangehensweise. Naja, ich schau mal, wie sich's anfühlt, nicht, weil die Chance, dass man dann eben zu schnell losläuft, ist natürlich da. Und deswegen ist bei mir jetzt gerade so ein bisschen, sind wir am Überlegen, dann doch zu sagen, hey, lass mal auf Puls gehen, weil dann habe ich eine Vorgabe und kann da so ein bisschen dann doch besser taktieren. Aber bisher muss ich sagen, bin ich bei meiner Rennpace wirklich im Startbereich und denke mir, okay, jetzt geht's gleich los und ich habe so und so viele Kilometer vor mir und ich muss da jetzt irgendwie meinen eigenen Rhythmus finden, mich nicht von den anderen ziehen lassen und höre in mich rein und werde dann schon so laufen, wie ich denke, dass es mir gut geht. Das war bisher so ein bisschen meine Strategie. Wie ist es bei dir?
Als ich die Frage gelesen habe, habe ich ein bisschen an unsere Folge gedacht, aus dem Mai war die, glaube ich. Da haben wir unter anderem auch so eine ähnliche Frage besprochen. Und da habe ich noch gesagt, dass ich halt in dem letzten Jahr, was ja damals noch die laufende Saison war, dass das erste Mal so ganz gut in den Griff bekommen habe, dass ich echt gemütlich immer gestartet bin, auf den Puls geachtet habe und mich versucht habe, einfach zu unterhalten.
Das weiß ich noch sehr genau. Es verstört mich bis heute. Ja, also das mit dem Unterhalten.
Das war kurz bevor der Zugspitz Ultra Trail war und man hat so gemerkt im Startbereich, wer den Podcast hört, weil dann auf den ersten 2 Kilometern hat sich ständig jemand mit mir unterhalten oder irgendeinen Spruch deswegen gedrückt. Das war echt lustig. Ja, ich glaube, für mich war das letztes Jahr schon gut, dass ich das so gemacht habe, obwohl ich das ein oder andere Mal dann schon gedacht habe. Ich weiß zum Beispiel beim Innsbruck Alpine habe ich im Nachhinein gedacht, ich hätte vielleicht noch schneller laufen können, indem ich noch schneller angegangen wäre. Vielleicht habe ich da am Anfang was liegen lassen. Habe das aber bewusst letztes Jahr eben anders versucht, weil ich halt auch so dieses Thema, wenn man zu schnell angeht, übersäuert, Magenkrämpfe, das kann schon auch alles damit zusammenhängen. Und ich habe einfach immer Probleme mit Magen und Darm. Und deswegen wollte ich wenigstens minimieren, dass es davon kommen kann. Und muss sagen, dass es sich allgemein für die Länge der Strecken oder für die Dauer des Rennens dann schon auszahlt, wenn man nicht zu schnell angeht. Aber es bleibt natürlich dann immer so ein bisschen so ein Restgedanke oder zumindest nicht bei allen Rennen, aber bei dem einen oder anderen Rennen. Ja, vielleicht hätte ich da dann schon noch ein paar Minuten rausholen können. Und auch wenn die Zeit zum Beispiel vom Innsbruck Alpine super gut ist oder es war ja da auch Streckenrekord und so, habe ich im Nachhinein gedacht, ja, so die ersten 30 Kilometer, da habe ich schon die ganze Zeit zu sehr auf den Puls geschaut. Und manchmal möchte ich dann doch wieder lieber zu meinem alten Ich und wieder mehr nach Gefühl laufen. Also eigentlich ein bisschen umgekehrt, als du das jetzt vorhast oder sagst.
Interessant. Ja, deswegen, man sieht schon, diese Frage kommt nicht irgendwo her, weil ich glaube, so ein richtig, also ich glaube, es ist super schwierig, da wirklich so eine Herangehensweise zu finden, die halt immer zu oder wo man sich immer denkt, ja, das war jetzt zu 100% richtig. Ich glaube, vielleicht ist das auch gar nicht möglich, aber ich habe schon auch immer wieder diese Gedanken, naja, inwieweit war ich jetzt zu schnell und inwieweit bin ich halt in so und so ins Ziel gelaufen, wie ich es bin, weil ich so schnell losgelaufen bin, ist ja auch so eine Frage, aber man muss schon sagen, zum Beispiel beim OCC, da war ja mein Druck an mich selber so dermaßen hoch von mir, also ich wollte unbedingt quasi alles oder nichts, wer die Folge gehört hat, weiß es ja eh, und dann läuft man, dann prescht man da halt raus mit allen anderen und läuft halt viel zu schnell los und so und dann geht es halt auch gut für, weiß ich nicht wie viele Kilometer, aber man kriegt halt irgendwann diesen Hammer ins Gesicht und das kann dann auch einfach, so wie in meinem Fall auch, mitunter dazu führen, dass man einfach die Kurve nicht mehr kriegt und einfach sich dann denkt, okay, das Rennen ist rum, obwohl es ja erst im Finish rum ist, aber das hat schon mir bei vielen Rennen einfach echt ein bisschen den Zahn gezogen, dass ich immer diesen Impuls hatte, ich starte jetzt so dermaßen schnell, weil dann bin ich von Anfang an auch mit vorne dabei und zeige von Anfang an, was ich kann. Und da habe ich schon gemerkt, ich lasse mich halt schon auch vom Außen ziehen und so und deswegen könnte es für mich schon eine sinnvolle Herangehensweise sein, zu sagen, nee, Kim, du hast...
Und wenn du Kim zu dir sagst, ist es streng.
Ja, du hast hier diese Werte und die behältst jetzt mal ein bisschen im Auge und es geht nicht um die Läuferin A und B, es geht hier um dich und dein Rennen. Das könnte schon ein ganz gutes Herangehen sein, glaube ich, in meinem Fall.
Ja, es ist halt einfach die Schwierigkeit, die Trailrunning mit sich bringt. Das ist nicht wie auf der Straße oder auf der Bahn, dass man genau ausrechnen kann, das ist meine Zielzeit, das sind meine Splits, sondern es kommt immer darauf an, wie ist die Steigung, wie ist der Untergrund, wie ist das Wetter, wie sind die Bedingungen, in welcher Höhe startet das Rennen. Wenn man auf 2000 Meter startet oder 1500 Meter Seehöhe startet, dann ist der Puls auch schon mal höher. Also es sind einfach so viele Dinge, die ja da einfach unterschiedlich sind. Ich glaube, da wird man nie den perfekten Weg finden und ich, zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit dem Splits rausschreiben. Ich hasse das. Ich meine, das bei den langen Strecken muss man das machen für sein Verpflegungsteam und ja, ob das jetzt UTMB ist oder Innsbruck oder Zugspitze, dann habe ich dem Johannes eine Tabelle gegeben, was mein Best Case wäre, was mein im schlechtesten Fall meine langsamste erwartetste Zeit ist. Und ich hasse das. Selbst wenn man dann halt sogar, weiß ich nicht, schneller ist oder genau drauf ist und ich kann mich da eigentlich immer ziemlich gut einschätzen, ohne dass ich das mit irgendeiner Formel umrechne. Ich mag das einfach nicht, weil dann ist mir nochmal so bewusst, wie lange irgendein Kilometerabschnitt dauert. Und noch viel schlimmer finde ich das, und ich mache das manchmal, damit ich einfach weiß, wann ich Gels und Trinken austausche und so weiter, dass ich mir das auf den Arm schreibe, auf den Unterarm. Aber ich hasse das. Also ich mache das nicht, weil ich denke, das hilft mir oder tut mir gut, sondern weil ich denke, ich kann mir das jetzt nicht merken. Ich kann jetzt nicht, also klar, okay, irgendwie kann man sich das schon zu einem gewissen Grad merken, aber ich kann mir jetzt nicht für 170 Kilometer einprägen, bei wie viel Kilometern ich was für eine Zwischenzielzeit habe. Dann schreibe ich es mir auf den Arm und ich finde es, ich mag das nicht.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil dieses ich mag das nicht ist, glaube ich, bei mir so ein Grund gewesen, warum ich das bisher halt noch nie so richtig gemacht habe, weil ich will mich halt vor einem Rennen so wenig wie möglich mit diesem Rennen auseinandersetzen. Ich will nicht wissen, wer da startet. Ich will nicht wissen, jetzt mal blöd gesagt, wie lange ich potenziell für diese Strecke brauche, was echt teilweise unprofessionell fast schon ist, weil das ist natürlich, also das, ob man weiß, wer startet oder nicht, vielleicht nicht, aber dass man sich halt nicht mit der Strecke auseinandersetzt und so, ist natürlich Schmarrn. Aber ich merke halt, dass ich allein schon diese Vorbereitung für die Aid Stations, dieses Überlegen, okay, was brauche ich wo, wer gibt mir wo was, allein das ist für mich manchmal schon so ein Stressfaktor, weil ich mich dann so in das Rennen reindenken muss und so. Das ist, glaube ich, echt der Grund, warum ich da bisher mich bezüglich Splits so zurückgehalten habe. Und dann habe ich das eben letztes Jahr, habe ich mich in unser Chalet gehockt, in ruhiges Eckerl rein und habe mir da die Splits rausgeschrieben, die ich gerne laufen wollen würde und so und habe dann gemerkt, okay, irgendwie ist das ja eigentlich ganz cool, weil ich habe dann auch mal meine Zeiten von 22 und so mir angeguckt und so und mir überlegt, okay, wie viel schneller kann ich sein und so. Und das kann dann schon auch cool sein. Das kann ja schon auch motivierend sein, weil man sich denkt, hey, das schaffe ich oder das ist ein cooles Ziel und das ist vielleicht eine Toni noch vor 2 Jahren gelaufen. Und das war wirklich interessant, da mal so ein bisschen sich reinzudenken dann. Aber ich glaube, dass das bisher wirklich so ein bisschen der Grund war, dieses, ich mag das nicht. ich will es fern von mir halten, bis es soweit ist, dass ich mich da wirklich bisher immer so, was die Renntaktik angeht, wirklich so ein bisschen aufs Bauchgefühl festgesetzt habe.
Ja. Ja, ich, also klar, es ist auch jedes Jahr unterschiedlich zum Jahr davor, weil der Boden anders ist und die Strecke vielleicht ein bisschen verändert wird. Deswegen, man kann das einfach gar nicht so haargenau kalkulieren. Aber ich weiß, dass ich bei Istrien letztes Jahr das erste Mal so gemacht habe, dass ich, man kann in der UTMB-App, in der Lifetrail-App, konnte man anhand seines Indexes oder anhand einer Zielzeit sich errechnen lassen, wann man bei welcher Aid-Station ist. Und dann habe ich mir das rausgeschrieben und dann hatte ich vorher mich nochmal mit John, also meinem Trainer, gehört und dann hat er gesagt, er hat auf einem anderen Algorithmus basierend selbst so eine Berechnung gemacht für mein Rennen und die Zielzeit oder die Zeit damals, die ich ja unterbieten wollte, waren ja die 21 Stunden 30, war genau die gleiche. Aber die Splits sind total auseinandergegangen. Also zwischendurch waren die mal 40 Minuten auseinander. Krass. Was wirklich viel ist. Und ich habe dann vorher noch gedacht, ja, ich schreibe das jetzt John zuliebe raus, weil er sich die Mühe gemacht hat. Aber ich vertraue schon darauf, dass das aus der Lifetrail-App passen wird. Und da war es dann aber so, dass ich wirklich richtig genau immer nach den Splits von Johns Algorithmus, der ja auch an mein Training eben angepasst war, gelaufen bin, was natürlich auch so sein soll, was nur ein gutes bestätigendes Zeichen ist, aber halt weit entfernt von dem Splits waren, die eigentlich in der App standen, also die ich mir zuerst aufgeschrieben habe. Und da habe ich dann schon gedacht, ja, es schadet nicht, sich das als Angangszeiten und so vorher genau zurechtzulegen und einen Plan zu machen. Aber am Ende ist es eh immer anders und gerade bei den Ultras, also das war da ja auch, dann bin ich 10 Minuten in der Verpflegungsstation gewesen, wegen des Hundebisses, wegen der Rippenschmerzen, wegen diesem ganzen Drama, dass ich aussteigen wollte und am Ende hat es meine Splits komplett zerstört und dann bin ich aber 20 Kilometer später viel schneller gewesen als die Splits. Also so ein Ultra ist einfach so lang, dass so viel passieren kann, dass man eh nicht genau auf die Minute das planen und takten kann und deswegen ja, versuche ich schon viel nach dem Gefühl zu machen, versuche für meine Crew das schon zu takten vorher und zu planen, aber mich nicht zu verkopfen, wenn ich merke, ich erreiche die Splits heute nicht oder auch nicht abzuheben, wenn ich merke, ich bin viel schneller als meine Splits, weil der Mann mit dem Hammer, der kann schon noch kommen.
Ja, ich glaube, das ist auch gut so, dass, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist am Ende des Tages auch so viel tagesabhängig. Also klar, bei einem Ultra ist es nochmal was anderes, aber auch bei kürzeren Rennen, in Anführungszeichen kürzer, so 50 bis 80, keine Ahnung, oder auch 30, je nachdem, ist ja auch völlig egal. Ich meine, wenn man bei einem 30-Kilometer-Lauf die ersten 5 Kilometer wirklich sich verausgabt, dann hat man halt noch 25 und deswegen ist es, keine Ahnung, kann ich mir schon auch vorstellen, dass es auch passieren kann. So ging es mir nämlich im OCC, dass ich hatte dieses Blitz im Kopf und hatte sie mir notiert und die ersten 2 Stunden oder so war ich da auch echt genau da, wo ich sein wollte und dann habe ich gemerkt, fuck, ich erreiche die nicht mehr. Ich breche gerade völlig ein und das war ein richtiger Stress für mich dann, weil ich gesehen habe, die Zeit läuft davon und ich erreiche sie nicht mehr und ich erreiche die Splits nicht mehr und bin völlig hinterher. Und das war für mich eher dann noch so ein Stresspunkt, dass ich die wusste, als dass es mir irgendwas geholfen hat. Und deswegen sage ich, das ist halt wirklich, da muss man einfach eine gute Balance finden aus allem. Und das ist, glaube ich, echt eine ganz schöne Königsdisziplin.
Ja, ich habe dazu jetzt 2 Fragen. Also zum einen, wonach hast du die Splits aufgeschrieben? Und zum anderen, warst du am Anfang denn dann viel drüber oder warst du am Anfang genau drauf?
Ich habe die Splits, ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, aber ich habe mir halt die Zeiten von 22 und 23 angeschaut von den schnellsten 10 Mädels.
Okay.
Ich habe mich so also ein bisschen
nicht auf dich abgestimmt.
Nee, ich hab's nicht auf mich angeschaut. Okay. Ich habe mir aber, ich habe quasi jetzt mir nicht eine Toni McKenna von 23 genommen, die gewonnen hat natürlich, sondern ich habe mir so ein bisschen halt die Zeiten rausgesucht, weil ich kannte die Strecke vom OCC ja auch grob und habe auch meine Zeiten angeschaut von 23, 22 und mir dann grob überlegt, okay, was könnte klappen, wie viel schneller könnte ich sein und wo könnte ich wann sein. Und dann habe ich mir das halt so ein bisschen dahergelegt und habe das auch mit dem Guy besprochen, ob das sinnvoll ist. Und da tatsächlich die ersten Splits, also Champelac, was ist da noch, Trient und so, da war ich, also Champelac war ich perfekt, aber das ist auch sehr früh im Rennen. Trient war ich drüber, also ich war zu schnell. Und nach Trient bin ich ja dann ziemlich eingebrochen und war dann quasi auf dieser Traverse da nach Le Tour rüber. Da hat man dann gemerkt, da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Mhm. Wobei man sagen muss, das hätte alles sich noch drehen können. Deswegen war das ja so bitter. Also ich hatte halt dann wirklich im Kopf, okay, ich bin jetzt hinterher, also ist ja eh egal, kann ich ja rausgehen. Aber ich meine, da kommt immer noch so viel und deswegen war das ja auch unter anderem ein kleiner Anschiss vom Guy, den ich bekommen habe, wo er auch gesagt hat, das Rennen ist im Ziel vorbei und keine Minute vorher. Und deswegen war das wirklich so dieses, nee, ich muss irgendeine schöne Taktik für mich finden, dass ich nicht im Kopf dann anfange, mich selber fertig zu machen, wenn ich halt was von mir selbst Hingelegtes nicht direkt erreiche, weißt du? Deswegen kann so ein Algorithmus oder was auch immer da der John benutzt, das finde ich sehr interessant, für mich schon auch sehr interessant sein, wo es halt nicht nur ich mir das überlegt habe.
Ja, ich glaube, man kann schon in relativ vielen Trainings-Apps sich vorher so die Zeiten kalkulieren, aber da muss man halt auch immer im Kopf haben, nicht jeder Algorithmus passt für jede Strecke und es ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt eben für eine Crew oder für die Family, die einen anfeuert oder so, aber man darf es nicht so sehr zum Thema machen, dass das Rennen davon abhängt, wenn man auf dem Split ist oder eben nicht. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, oder?
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Also wie gesagt, man merkt ja auch, das finde ich super spannend, dass wir zwei gerade genau ein bisschen anders herangehen jetzt. Also so ein bisschen genau ins Gegenteil von der anderen, finde ich auch super interessant. Das kann sich halt auch offensichtlich dann auch einfach mal ändern, die Taktik. Und deswegen sage ich, ich glaube, diese Balance da zu finden für das Pacing im Rennen ist vielleicht sogar mitunter die Königsdisziplin. Deswegen finde ich die Frage auch so schön, weil die sehr, sehr wichtig ist und sehr schwierig zu beantworten. Teilweise.
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir sie wirklich beantwortet haben. Wir haben einfach nur gesagt, wie es bei uns ist. Aber es ist halt einfach, man kann sie nicht so richtig beantworten. Und ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Baustellen. Ich meine, bei mir hat es jetzt letztes Jahr gut gepasst, dass ich halt nicht so schnell angegangen bin, sondern immer relativ entspannt. Aber dafür habe ich schon immer das Problem, dass ich bei internationalen Rennen zu langsam angehe. Immer. Das ist schon immer, dass ich da denke, ob ich in die erste Reihe gehöre, ich denke nicht. Und dann erstmal mit Handbremse loslaufe und es danach bereue. Und das ist zum Beispiel was ich auch angehen will dieses Jahr. Und das sind so, es sind einfach so Sachen, bei mir ist es von Rennen zu Rennen unterschiedlich, von Distanz zu Distanz. Ganz viel spielt da auch Respekt rein vor der Strecke, vor, einfach dem Tag. Und was auch so ein bisschen dazu gehört, wieso ich das nicht mag, ist, mir die Splits auf den Arm zu schreiben. Du hast vorhin gesagt, für dich beginnt dann der Stress, wenn du dir die Splits rausschreiben musst. Für mich beginnt irgendwie so diese Drucksituation. Gleich geht's los oder bald geht's los, sobald ich mir die Zeiten auf den Arm schreibe. Das ist bei einer FKT das Gleiche. Bei einer FKT schreibe ich mir immer Splits auf die Arme, weil es natürlich eine bestehende FKT gibt. Und ich mich dann irgendwie an der Männerzeit orientieren will oder sowas. Aber trotzdem, ich schreibe mir das am Tag davor auf den Arm und ab da beginnt eigentlich diese Anspannung.
Ja, aber das meinte ich so ein bisschen mit, weswegen ich das immer so weit weg wie möglich halten will, diesen Renntag quasi. Und das knallt ja dann so ein bisschen, sobald man sich mit dem Rennen auseinandersetzt. Deswegen versuche ich das halt immer so minimal wie möglich zu halten. Aber je länger das Rennen ja auch wird, sprich in deinem Fall ja eigentlich immer, ist es ja so, dass man einfach, man muss sich ja eine gewisse Taktik überlegen, man muss gewisse Dinge vorbereiten, wie eben die Sachen für die Aid-Stations und so weiter und so fort. Also man kann ja nicht einfach in den 100-Miler gehen und sich denken, ja, jetzt höre ich mal auf mein Bauchgefühl und wenn ich dann Hunger habe, esse ich ein bisschen was.
Es wäre schon
also,
cool, wenn man das machen würde und es aufgeht, aber
Also deswegen, schwierige Thematik, aber auch wichtige Thematik. Und wie gesagt, ich möchte da schon auch ein bisschen mehr eine Taktik finden und nicht immer nur auf mein Bauchgefühl hören, weil, wie gesagt, in der vergangenen Saison, es kann immer funktionieren, aber es kann auch recht in die Hose gehen. Und deswegen, mal schauen.
Ja, ich glaube, wichtig ist, egal wie sehr man Profi ist oder nicht, es gibt einfach nicht den, zumindest beim Trailrunning, da gibt es irgendwie nicht den perfekten Plan. Das ist einfach so. Ich glaube, es hilft, wenn man sich gut selbst pacen kann, ein gutes Gefühl fürs eigene Tempo hat und für den eigenen Körper. Und das kann man sich sicher vor allem im Flachen antrainieren. Aber am Ende des Tages hat der Trail seine eigenen Gesetze.
Ja, und ich glaube, es hilft schon auch so dieses, also in meinem Fall zumindest, nicht von Anfang an halt denken, man muss jetzt irgendwie irgendwem was beweisen, weil am Ende des Tages ist es halt dann doch das eigene Rennen, das gelaufen werden muss.
Ja.
Und was die anderen machen, ist dann ist erstmal zweitrangig tatsächlich. Klar ist eine Orientierung oder es ist ein Wettkampf. Natürlich schaut man da auch auf die anderen, aber in dem Fall ist es einfach am wichtigsten, den Blick zu sich oder auf sich zu richten und ja, mal schauen, wie gut wir das umsetzen.
Du musst einfach ein bisschen mehr Biathlon schauen. Da in den Interviews danach sagen sie immer, wenn sie gefragt werden, und wie hast du es geschafft, in der Drucksituation null Fehler zu schießen? Ich habe einfach nur auf mich geschaut. Ich hoffe, die rechts und links neben mir lagen. Das schauen wir uns ab.
Ja, also wenn es so einfach wäre, dann wäre das sehr cool. Aber ich glaube, selbst dann würde ich mir nicht Biathlon anschauen. Aber keine Ahnung.
Das ist ein anderes Thema, aber ich finde, es ist ein toller Sport zum Schauen.
Ja. Sehr schön.
Na gut. Ich glaube, wir haben zu Genüge über die Frage gesprochen, auch wenn wir nicht die richtige Antwort darauf geben können, oder?
Also ich glaube, der Bastian wird sehr zufrieden sein, weil wie du richtig gesagt hast, ich glaube, ein richtig oder falsch gibt's hier nicht. Aber mehr als ehrlich können wir ja nicht sein.
Das stimmt. Ja gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche dir eine gute Trainingswoche und freue mich, nächste Woche von dir zu hören.
Ich freue mich auch. Eine Frage hätte ich, wo ist der Applaus geblieben? Oder war das jetzt erstmal so?
Der kommt nur, den muss man sich verdienen, Kim.
Ja, okay.
Den muss man sich verdienen. Wir müssen da jetzt die Latte ein bisschen höher setzen.
Okay.
Heute gibt es den nicht.
Okay. Naja, aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema Applaus sind, was uns natürlich gefreut hat, war das schöne Feedback.
Ja.
Was wir bekommen haben auf unsere erste eigenständige Folge, wenn man so will.
Ja.
Genau, danke dafür. Und genau, Ida, wie du es so schön gesagt hast, wir hören uns nächste Woche und wünsche dir eine erfolgreiche letzte Abgabezeit und freue mich auf Donnerstag, nicht nur, weil die Folge rauskommt, sondern weil du dann deine Finals hinter dir hast.
Ich mich auch.
Quasi ein doppeltes Fest. In diesem Sinne, tschüssi und bis dann.